Sie hören eine Predigt von New City Wien.
In den letzten Wochen hat sich das Coronavirus wie eine Welle über die Welt verbreitet. Wir alle wissen das. Jedoch hat das auch eine andere Welle mit sich gebracht. Eine gesellschaftliche Welle der Angst, welche sich gleichermaßen um den Globus verbreitet hat. Ängste und Unsicherheiten sind zu unserer alltäglichen Realität geworden. Wovor hast du Angst? Wovor fürchtest du dich? Hast du Angst, Coronavirus zu bekommen oder sogar zu sterben oder leiden? Hast du Angst, dass deinen Familienmitgliedern etwas Schlimmes zustoßen könnte? Hast du Angst, deinen Job zu verlieren? Oder vielleicht hast du deinen Job schon verloren? Hast du Angst, nicht genug Essen zu bekommen? Sollte die Versorgungskette zusammenbrechen? Oder hast du Angst, etwas zu verpassen? Das sind einige der echten Ängste, die vielleicht alle von uns derzeit haben. Also was tun wir mit ihnen? Wohin wenden wir uns? Die typischen menschlichen Reaktionen auf Angst ist entweder zu kämpfen oder zu fliehen, einen Schutzwall aufzustellen oder vor unserer Angst davonzulaufen. Und das sind notwendige Reaktionen in bestimmten Situationen. Also zum Beispiel auf manchen Arten und Weisen hat Angst unsere Gesellschaft über Nacht verbessert. Das heißt, also wir alle lernen, wie man richtig die Hände waschen sollte. Und das ist eine gute Sache. Also wie viele von uns haben vorher 20 Sekunden verbracht, um die Hände zu waschen? Und Angst ist dabei, Österreich in ein maskentragendes Land zu verwandeln. Und diese Ängste können helfen, Leben zu retten. Das heißt, Angst ist nicht immer was Schlimmes. Aber für tief verankerte lebenslange Ängste vor dem Leiden, Sterben oder Versagen oder des Verlassenwerden, wir können nicht unser ganzes Leben damit verbringen, wegzulaufen und uns zu verstecken oder bereit zu kämpfen, hinter einem Schutzwall stehen. Aber viele von uns leben genauso. Und das ist nicht gesund. Unsere Bibelstelle heute gibt uns eine andere Wahl, um uns unseren Ängsten zu stellen. Also lasst uns also gemeinsam Psalm 46 lesen. Und ich schlage vor, wenn du deine echte Bibel hast, also das ein echtes Buch hast, nimm es in der Hand und lesen wir das gemeinsam. Also wir lesen von der Schlachter 2000 Übersetzung. Psalm 46, Vers 1. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Lass uns beten. Vater, wir brauchen dich. Wir danken dir, dass du mächtig bist und dass du gegenwärtig bist. Hilf uns in dieser Zeit, dich besser kennenzulernen und dich als unser Zufluchtsort zu finden. Wir beten gemeinsam in Jesu Namen. Amen. Also vor 503 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Tore der Wittenberger Kathedrale geheftet. Und die protestantische Reformation hat begonnen. Die Kirche zurückerobern, das Evangelium zurückerobern. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass der Psalm, den wir gerade gelesen haben, Psalm 46, das war die Basis für das Schlachtlied der Reformation, nämlich Martin Luthers "Eine feste Burg ist unser Gott". Und es gibt verschiedene Theorien, warum das Lied geschrieben wurde. Also zum Beispiel, vielleicht wurde es von Luther und seinen Kumpanen in 1521 vor dem Reichstag zu Worms. Oder es war ein Tribut an Luthers Freund Leonhard Kaiser, der 1527 hingerichtet wurde. Oder das Lied wurde geschrieben, als die deutschen lutherischen Fürsten dem Kaiser Karl V. ihren Protest überreichten. Oder noch eine Möglichkeit, das Lied begann als Kriegslied, um Soldaten gegen die türkischen Armeen zu inspirieren während der Türkenkriege in Europa. Also wir wissen nicht genau den genauen Anlass. Dann, wann auch immer es geschrieben wurde, der Punkt ist, dass Luther und die frühen Reformatoren fast immer bedroht waren. Ständig waren sie in einem Zustand der Angst. Und so wandte sich Luther an Psalm 46, um ihm und seinen Mitreformatoren Wahrheit und Trost zu schenken. Gleichermaßen erzählen uns die Kommentatoren, dass die Söhne Koras, die Autoren von diesem Psalm 46, dass sie sich in einem Zustand der ständigen Bedrängnis befanden, als sie den Psalm geschrieben haben. Also das können wir ganz deutlich sehen in dieser Kapitel. Und genau wie mit Luther, wir wissen nicht genau, wo die Gefahr herkam, aber es ist klar, dass das Volk Israel in Gefahr war. Man erkennt es an der Sprache. Schauen wir Verse 3 und 4 an. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Das sind dramatische Worte. Vielleicht sogar etwas übertriebene Worte, weil als ob die Erde sich spalten würde oder dass Berge ins Meer geworfen werden. Der Psalmist malt uns absichtlich ein poetisches Bild von Dingen, welche wir normalerweise als solid und sicher betrachten. Also zum Beispiel die Erde. Manchmal nennen wir die Erde also Terra firma oder fester Grund. Und Berge sind für uns öfters ein Bild von der Stärke und Stabilität. Aber diese Verse geben auch uns ein Wortbild von Dingen, die sich verändern und unberechenbar sind, wie das tobende Meer. Aber was kommuniziert die Psalmisten durch diese Wortbilder? Dass auch wenn der feste Grund der Erde sich plötzlich auftut, auch wenn die unbeweglichen Berge ins tiefe Meer fallen würden, wir werden uns nicht fürchten. Wir haben einen festen Grund, auf dem wir stehen können, der fester ist als die unbewegliche Erde selbst. So eine Frage für uns: Was betrachten wir normalerweise als stabil? Was sind die Sachen in deinem Leben, die du hast, wo du sagst, also das sind stabile Sachen. Das sind Sachen oder Leute oder ja, andere Sachen, die immer für uns da sind, die Stabilität in unserem Leben bringen. Ein paar Sachen auch, die unsere Gesellschaft, unsere Stadt Stabilität gibt. Was sind die Berge in unserer Stadt, in unserem Leben? Lass uns ein paar aufzählen. Es ist eine Sache, die auf die in Wien immer Verlass ist, sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Die sind immer da. Die sind umfangreich, die sind fast immer pünktlich und wir alle verwenden sie, vielleicht fast jeden Tag. Und doch war die U-Bahn von heute auf morgen statt vollgestopft, plötzlich fast leer. Na, zwar sind sie noch da, aber wir sollen sie nicht verwenden, außer es ist absolut notwendig für uns. Eine weitere stabile Sache, die wir vielleicht als selbstverständlich betrachten, ist unsere starke Wirtschaft, unsere eigenen Jobs. Aber jetzt sind wir erschüttert. Vielleicht hast du sogar deinen Job verloren. Wir verlassen uns darauf, dass Geschäfte jeden Tag außer Sonntag geöffnet haben. Aber jetzt haben die meisten aber geschlossen. Aber auch wenn ein Geschäft schließt, sicher sind die Schulen und Unis immer offen, oder? Die bleiben weiterhin geöffnet. Aber was tun wir, wenn unsere Schulen, unsere Unis sich nicht treffen können? Was passiert, wenn unsere Kinder nicht einmal zum Spielplatz nehmen, wenn wir unsere Kinder zum Spielplatz nicht nehmen können? Also das sind die Sachen, die wir als selbstverständlich nehmen. Hier in Wien, unsere Berge sozusagen. Was ist, wenn unsere Freunde, wir können unsere Freunde nicht umarmen, um sie zu trösten? Was tun wir, wenn unsere Berge erschüttern, wenn es sich so anfühlt, als ob unsere Welt zerbricht? Die gute Nachricht ist, dass Psalm 46 spricht zu uns in unseren Ängsten. Es sagt uns, dass wir einen echten Grund haben, uns keine Sorgen zu machen, dass wir uns verstecken können in dem Zufluchtsort, dass wir in Gott selbst Schutz finden. Und so öffnet der Psalm in Vers 2. Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Also die meisten von uns hätten vor einem Monat nicht viel über das Wort Zuflucht nachgedacht. Die meisten von uns waren wahrscheinlich nie wirklich obdachlos. Wir haben Wohnungen und Häuser und wir sind nicht in die Gefahr, sie zu verlieren. Aber die Welt hat sich seitdem verändert. Österreich hat sich innerhalb ein paar Wochen verändert und jeder spricht jetzt darüber, zu Hause zu bleiben. Hashtag bleib daheim taucht sogar auf unseren Handys auf. Es ist in Nachrichten von der Post, in unseren Postkästen. Es ist überall in den Nachrichten, in den Medien. Und wenn wir also das Wort Zuflucht in diesem Moment hören und Zuflucht in diesem Psalm hören, dann bekommt es für uns vielleicht eine neue Tiefe an Bedeutung für uns. Wir finden es vielleicht schon mühsam, zu Hause Zuflucht suchen zu müssen, aber hoffentlich erkennen wir alle die Notwendigkeit und Privileg sogar als Schutz gegen die Verbreitung des Coronavirus daheim bleiben zu können. Wir sollten dankbar sein, dass wir einen Zufluchtsort haben, dass wir Zuflucht nehmen können. Und Zuflucht bedeutet für uns Sicherheit und Deckung und Schutz. Die Psalmisten verkünden, dass unser wahrer Schutz, unsere Zuflucht in Gott selbst gefunden wird. Und wir müssen das jetzt hören. Es gibt viele Dinge, die wir als selbstverständlich betrachtet haben, Dinge, auf die wir uns verlassen haben, um uns Stabilität zu geben, welche sich jetzt als vergänglich oder unstabil offenbart haben. Aber Gott selbst kann nicht bewegt werden. Er ist sozusagen der unbewegte Beweger. Gott ist unser Schutz. Er ist unsere Verteidigung. Und er ist unsere Kraft. Er ist unser Angriff. So fängt dieser Psalm an. Er ist unser Schutz, unsere Kraft, unsere Verteidigung, unser Angriff. Und er ruft uns jetzt, auf ihm Zuflucht zu suchen, uns aus unserem Wohlbehagen wach zu rütteln und ihn als unsere einzig wahre Hoffnung zu finden. Das ist genau das, was in Vers 11 gesagt wird. Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Aber was bedeutet das genau? Also vielleicht haben wir oft erlebt, dass christliche Gemeinden diesen Vers als einen Aufruf verwenden, um langsamer zu werden, um eine stille Zeit zu haben, ohne all den Ablenkungen und der Geschäftigkeit des Lebens. Und ja, also die Bibel sagt das uns mehrmals. Und das ist eine ganz gute Sache, etwas Zeit jeden Tag zu verbringen mit der Bibel im Gebet, eine sozusagen stille Zeit. Wir alle sollten uns zur Gewohnheit machen, regelmäßig Zeit mit Gott allein, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause allein im Gebet und mit der Bibel zu verbringen. Aber dieser Vers sagt uns mehr als das. Erinnern wir uns an den Kontext. Es ist ein Psalm, der mitten in einem Kriegsgebiet geschrieben wurde, mitten in einer Kriegszeit. Stell dir den Film Der Soldat James Ryan vor oder irgendeinen anderen Kriegsfilm, den du jemals gesehen hast. Chaos und Gefahr sind überall um dich herum. Deine Angst ist gerechtfertigt. Die Stimmen in deinem Kopf rufen Kämpfe und Flüchte. Und dann lass diesen Vers zu dir kommen. Seid still. Nicht sei still. Sondern lass diese Verse laut zu dir rufen, lauter als alle deine Ängste. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es ist eine Einladung. Nein, es ist sogar viel mehr als das. Es ist ein Befehl, unsere Ängste vor die Füße Gottes zu bringen und in seiner Angesicht zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir das tun, was werden wir über Gott lernen? Welcher Art Gott dienen wir? Also erstens, er ist ein omnipotenter, allmächtiger Gott. Das sagen die Verse 7 bis 10. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Vers 9. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, die Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Mit anderen Worten, alle deine Ängste, also die sind vielleicht groß, alle deine Ängste sind echt, aber die sind kein Gegner für den lebendigen Gott. Er ist ein mächtiger Gott, ein unendlich mächtiger Gott, mächtiger als alle deine Ängste. Gottes überwältigende Kraft bringt Kriege zu Ende. Schauen wir noch einmal die Bilder an. Den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Manche Leute haben diese Pandemie mit einem Krieg verglichen, sogar einem Weltkrieg. Und wer kann einen Weltkrieg beenden? Wer hat die Macht, eine Pandemie ein Ende zu bereiten? Wer kann Könige und Präsidenten demütigen? Wer kann unsere unerlässlichen Ängste stillen? Also nur jemand, der stärker ist als sie alle. Gott, der Schöpfer und Bewahrer des Universums. Das müssen wir noch einmal hören. Gott ist mächtig. Er ist mächtig genug. Aber das ist nicht alles, was Gott ist. Er ist nicht nur mächtig, sondern er ist auch gegenwärtig. Und er bringt uns Gnade und Trost inmitten unserer Ängste. So sagt uns das auch Psalm 46. Vers 8 wird in Vers 12 noch einmal wiederholt. Und das lesen wir, den einen Vers, was wiederholt wird. Und wenn Gott einen Vers in der Heiligen Schrift wiederholt, dann tut er das aus gutem Grund. Er möchte seinen Sinn wirklich klar machen. Also lesen wir Vers 8 oder Vers 11. Sorry, das war Vers 11, nicht Vers 12. Die sagen Folgendes: Der Herr, der Herrscharen, ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Gott ist mit uns. Er ist gegenwärtig. Gott ist nicht mächtig und fern, er ist mächtig und anwesend, gegenwärtig. Wenn ein Kind Angst vor der Dunkelheit hat, Angst vom Einschlafen hat, reicht es nicht, dass Papa Polizist oder Bodybuilder ist. Also wenn er nicht zu Hause ist, dann wird das Kind trotzdem Angst haben. Auch wenn Papa daheim ist, wo möchte das ängstliche Kind schlafen? Genau bei Mama und Papa. Mächtig und barmherzig. Gegenwärtig. Sie sind da. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Er ist über uns und er ist mit uns. Die Psalmisten wussten, dass Gott vorsorgen würde, dass Gott eine Festung war, mächtig und gegenwärtig. Was sie nicht wussten, ist, wie genau vorsorgen würde und die ultimative Festung werden würde. Und das wissen sie nicht, weil sie haben gelebt hunderte Jahre, bevor Christus auf die Welt gekommen ist. Die Psalmisten schrieben jenseits ihres natürlichen Wissens, weil sie von einem übernatürlichen Gott inspiriert wurden, übernatürliche Weisheit aufs Blatt zu bringen. Vers 5 sagt uns, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Und in den paar Versen gleich davor spricht der Autor, die Autorin vom tobenden Meer. Und jetzt vergleicht die Autorin das mit dem lebendigen, lebenbringenden Strom. Das heißt, ein Strom, dessen Bäche die Stadt Gottes erfreuen. Und die Stadt Gottes ist symbolisch für das Volk Gottes. Und nicht nur das Volk Gottes im Alten Testament, ein Volk, eine Nation, eine Sprache, sondern das Volk Gottes, die Kirche, die Gemeinde heutzutage, die in allen Nationen ist. Es gibt eine Stadt Gottes, was symbolisch ist für das Volk Gottes. Und es gibt einen Strom, welcher das Volk Gottes erfreuen wird, was uns als die Kirche erfreuen wird, welche Trauer in Freude umwandeln wird. Und wovon sprechen die Autoren jetzt? Der Strom ist ein oft zu findendes Bild in der Bibel, von Anfang bis zum Ende. Der Strom, vom Strom im Garten in 1. Mose bis zur Wiederherstellung im neuen Himmel und der neuen Erde in der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel. Und auch irgendwo dazwischen, im alttestamentlichen Buch Hesekiel, Kapitel 47, als der Prophet, er gibt uns ein Bild eines Stromes. Er gibt uns zuerst ein Bild von dem Tempel und von Tropfen Wasser, die aus dem Tempel herauskommen. Wasser, welches zu einem Bach wird und dann zu einem Strom und dann zu einem tobenden Strom. Ein Fluss, welcher hinunter das Tote Meer fließt und das unglaublich salzige Wasser frisch macht. Also wenn du je in Israel warst, dann weißt du genau, wie tot das Tote Meer wirklich ist. Es gibt keine Fische da. Aber in diesem Bild von Hesekiel in Kapitel 47, und ich schlage vor, später am Tag, also wenn wir fertig hier sind, also schlag deine Bibel auf und lies mal Hesekiel 47. Aber das Tote Meer in Hesekiel 47, das Wasser wird von Salzwasser über Salzwasser in frisches Süßwasser. Süßwasser, das so süß ist, dass Pflanzen wachsen und Bäume wachsen können am Ufer und auch, dass Fische auch in dem Toten Meer jetzt schwimmen können. Es ist Wasser, das allen Leben schenkt, die es berührt, weil Gott in seiner Mitte ist. Es kommt aus dem Tempel Gottes und der Tempel, nicht vergessen, ist Jesus Christus. Er ist der Tempel und der Hohepriester und auch selbst das Opfer. Heute feiern wir Palmsonntag, leider nicht zusammen, aber Palmsonntag war der Tag, an dem König Jesus triumphal nach Jerusalem hineingeritten ist. Die Menschenmengen haben ihn bejubelt. Jesus war mächtig und gegenwärtig, aber Jesus ist nicht gekommen, um den irdischen Thron durch Gewalt oder Überzeugungskraft zu erobern, sondern er ist gekommen, um seine Macht abzulegen, um das Kreuz der Schwachheit und Scham aufzunehmen. Am Kreuz hat der wahre Tempel sein Blut vergossen. Und das waren nur Tropfen. Aber diese Tropfen sind zu einem, war ein Strom, der aus seinen durchbohrten Händen, Füßen und Seite herausfloss. Der aus diesen Wunden der Dornenkrone auf seinem Haupt herausfloss. Aber dieser Bach verwandelte sich in einen tobenden Strom der Gnade, der aus dem Tempel in der Stadt Gottes herausfloss. Ein reißender Strom der Gnade, der heute noch zu allen Nationen hinausfließt. Jesus Christus ist allmächtig. Und er ist Immanuel, Gott mit uns, gegenwärtig, anwesend. Er ist zur Erde gekommen, um gegenwärtig mit uns zu sein und seine Macht für uns aufzugeben. Und inmitten unserer Ängste heute kommt Jesus zu uns, um unsere Ängste zu stillen. Sei still und weiß, dass der Herr Jesus mit dir ist. Um uns Worte der Hoffnung und Heilung zu geben, nicht Worte des Kampfes oder der Flucht. Was sollst du mit den Stimmen der Angst, die in deinem Kopf klingen tut? Predige laut zu ihnen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Hast du Angst vor Krankheit oder Leiden oder Tod? Seid still und erkennt, dass Christus für dich gestorben ist, damit du ewiges Leben haben kannst und dass dieses ewige Leben jetzt für dich eine gegenwärtige Realität sein kann. Hast du Angst, deine Arbeit oder Ersparnis zu verlieren oder hast du das schon verloren? Seid still und erkennt, dass Gott vorsorgen wird. Dass er, der die ganze Welt geschaffen hat, dass er für dich sein kann. Hast du Angst vor Einsamkeit? Seid still und erkennt, dass Jesus immer mit dir ist, dass er dich nie verlassen wird. Jesus Christus ist den größten Ängsten begegnet. Leiden und Tod und Verlassenheit und Demütigung, er hat sie alle für uns auf sich genommen. Er ist gestorben und für uns wieder auferstanden, damit wir Leben des demütigen Mutes leben können, voll Vertrauen auf den mächtigen und gegenwärtigen Retter Jesus, unsere Festung. Ein fester Burg ist unser Gott. Immanuel, Gott mit uns. König Jesus ist mit uns und wir werden nicht wanken. Lasst uns beten. Vater Gott, wir danken dir, wir preisen dich, dass du mächtig bist, dass du gegenwärtig bist, dass du mächtiger bist als alle unsere Ängste, dass du mächtiger bist als diese Pandemie. Und wir danken dir, dass du nicht nur mächtig bist, sondern dass du für uns da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du deinen eigenen Sohn zu uns geschickt hast, damit wir Hoffnung haben können, damit wir ewiges Leben haben können und damit wir jetzt ihn haben, um unsere Ängste. Er hat alle unsere Ängste auf sich genommen. Er hat alle unsere Sünden auf sich genommen und er ist für sie alle gestorben. Wir danken dir dafür. Wir beten, dass das eine tägliche Realität in unserem Leben sein wird, dass wir dich immer näher werden. Danke dir für deine Nähe. In Jesu Namen. Amen.